Amen. Vielen Dank. So, ein Klicker. Können wir die PowerPoint schon starten? Sehr schön. Schön, dass ich hier sein darf. Ellen hat ja schon ganz viel Lob da gelassen. Wir hatten hier eine richtig, richtig gute Zeit. Und ich bete jetzt nochmal ganz kurz dafür, dass wir einen frischen Geist bekommen für die Predigt, weil jetzt schon so viel geredet wurde. Vater, wir danken dir und kommen jetzt mit diesem Dank und mit allem Guten, was wir erlebt haben, zu dir. Schenk uns einen frischen Geist und echt gute Gedanken über dich und über uns selbst. Segne noch den Rest des Gottesdienstes. Amen. Genau, ich bin Magnus Baltas. Ich bin Jugendreferent in der Paulusgemeinde Bremen. Ich bin verheiratet mit Hannah, das habt ihr alle schon gehört. Aber ich würde auch gerne ein paar Sachen über mich erzählen, die ihr noch nicht wisst. Da wird noch ein bisschen was in der Predigt folgen, aber drei wichtige Fakten möchte ich mit euch teilen, weil damit verbringe ich am liebsten meine Freizeit. Das ist als erstes Kochen. Ja, ich habe jahrelang nur für den Strike gekocht, nicht gepredigt und ehrenamtlich einfach für alle Essen gemacht. Das ist eine große Leidenschaft, das mache ich richtig gerne. Und meine zweite große Leidenschaft ist Fußball. Auch darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Ja, ist ein sensibles Thema hier, also ja, da reden wir gleich drüber. Und meine dritte Leidenschaft ist Angeln. Wir wohnen ganz nah an der Weser und wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte, dann gehe ich gerne die zwei Schritte ans Wasser, halte meine Angel da rein, fange meistens nichts, aber freue mich einfach in Stille da zu sitzen und aufs Wasser zu starren. Genau. Also zum Thema Fußball möchte ich jetzt nichts zum HSV sagen. Wir sind ja relativ nah an Hamburg dran. Aber ich habe gesehen, der VfL Lüneburg hat im Moment den ersten Platz in der Bezirksliga. Also Lüneburg, ihr seid richtig gut aufgestellt. Und jetzt gehe ich weiter, mache ein paar Sprünge nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Lionel Messi, ja, der wahrscheinlich beste Fußballer aller Zeiten, hat sein 600. Tor geschossen. Und egal, ob ihr Fußball begeistert seid oder nicht, wenn man das Tor sieht und weiß, dass es das 600. ist für Barcelona, dann merkt man, okay, das war was Besonderes. Das war beeindruckend. Und ich habe es live gesehen und ich war fasziniert. Aber was mich dann noch mehr fasziniert hat oder vielleicht sogar schockiert hat, ist die Reaktion von den knapp 100.000 Leuten, die in diesem Stadion sitzen. Ja, sie sind so begeistert von dieser Person, Messi, von diesem Mensch, der Fußball spielt wie kein anderer. Und sie haben ihre Arme hochgeworfen und sich so niederbeugende Bewegung gemacht und gerufen, Messi, Messi, in einem Chor. Und das war fast wie, als würden Leute da einen Menschen anbeten. Und das war verrückt. Auf der einen Seite sowas Cooles, worüber man sich freuen kann. Und dann sieht man, ey, ich glaube, für manche ist das wirklich so, dass das die göttlichste Person, die es gibt, dieser Messi. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Anbetung sprechen, weil ich eben glaube, dass es jeden von uns betrifft. Ja, wir brauchen keinen Gott dafür, wir brauchen keine Kirche dafür. Ich glaube, jeder Mensch betet irgendetwas an. Und in solchen Bildern wird es total sichtbar. Und ich glaube, es ist einfach so Teil der menschlichen DNA, dass wir irgendwas anbeten wollen, dass es irgendwas gibt, was größer ist, was schöner ist, was besser ist, irgendwas, worauf wir schauen können. Das ist, glaube ich, ganz tief in uns drin. Darum habe ich mal eine Definition rausgesucht. Anbetung bedeutet, etwas oder jemanden einen ultimativen Wert zuzuschreiben. Ich hoffe, da können einige von euch mitgehen. Und es kann so viel sein. Ja, es kann Gott sein, aber es können auch Idole sein. Es kann Natur sein. Wir können Sport anbeten, Geld, Überzeugungen, unsere Jugend. So, es gibt so viele Dinge und sie sind uns wichtig. Und es sind Schätze, ja, Schätze in unserem Leben. Und ich glaube, jeder von uns hat ein paar davon. Ich weiß nicht, wer die Sendung Bares für Rares kennt aus dem ZDF. Ja, ich gucke das richtig, richtig gerne. Ja, das gebe ich zu. Meine Teens verstehen es nicht, warum ich es mache. Aber die stückeln das so super schön bei YouTube. Da gibt es immer so 9-Minuten-Clips. Und da komme ich richtig runter. Ja, das tut gut, wenn ich so eine Folge Bares für Rares gucke. Und in dieser Sendung bringen Menschen ihre Schätze oder ihre Raritäten, so das, was sie glauben, was viel Wert hat, in die Sendung, lassen das von einem Experten schätzen. Und wenn der rausfindet, dass das wirklich was wert ist, dass das was Besonderes ist, und sie sich einig werden über den Preis, dann dürfen sie zu den Händlern und die bieten dann für diesen Gegenstand. Und ganz oft wird es dann auch verkauft und Geld wechselt den Besitzer. Und ich glaube, weil ich diese Sendung so gerne gucke, ist, weil ich insgeheim hoffe, dass sich irgendwo in meinem Haus oder in meinem Keller so einen Schatz verbirgt. Das wäre doch cool, oder? Wer wünscht sich das nicht, dass man was hat, wo man vielleicht gar nicht weiß, was es wert ist? Und dann entpuppt es sich als ein Schatz, der richtig, richtig viel Kohle bringt. Aber ich bin da auch Realist und ich weiß, die Entsorgungsgebühren für den ganzen Krempel in meinem Keller, die übersteigen jeglichen Wert, der da vorhanden ist. Und auch mein kaputtes Fahrrad, was da auch schon sehr lange steht, wird auch in 200 Jahren alt sein, aber keine Antiquität. Und ich glaube, ich muss mich damit abfinden, dass dieser Wunsch, ja, einen wertvollen Schatz in meinem Keller zu haben, dass der unerfüllt bleibt. Und es gab einen Mann, der hieß Wolfgang Beltracchi, der hatte, glaube ich, genau das gleiche Problem wie ich. Ja, er wollte einen Schatz in seinem Leben haben. Aber im Gegensatz zu mir hat er eine Lösung für das Problem gefunden. Denn Beltracchi kann sehr gut malen. Und das ist wirklich passiert, den gibt es wirklich. Und er ist so gut, dass er nach eigener Aussage jeden großen Maler und jeden Stil nachahmen kann. Und genau das hat er auch über Jahrzehnte getan. Er hat Gemälde von den bekanntesten Künstlern der Geschichte gefälscht und er hat sogar Millionen damit verdient. Monet, Picasso, Rembrandt, er hat von niemandem Halt gemacht. Und das Besondere bei ihm ist, dass er nicht einfach existierende Bilder kopiert hat, sondern dass er ganz neue Bilder im Stile der Künstler entwickelt hat und sie dann als Neuentdeckung in den Kunstmarkt eingeführt hat. Und in 40 Jahren hat er ca. 300 Bilder gefälscht, die für authentisch gehalten wurden und teilweise für Millionenbeträge in Auktionen versteigert wurden. Und erst in 2011 flog der ganze Schwindel auf, weil Beltracchi das Gemälde, rotes Bild mit Pferd, welches für 2,8 Millionen Euro versteigert wurde, weil er dafür eine Ölfarbe benutzte, die es zur Zeit des Künstlers, in der es gemalt wurde, noch gar nicht gab. Er wurde wegen Betrugs zu 6 Jahren Haft verurteilt. Und das Coole ist, das ist der Hammer, finde ich, es konnten nur 14 Fälschungen auf ihn zurückgeführt werden. Das heißt, es hängen noch über 200 Fälschungen in Museen, an Wänden von Kunstliebhabern. So, die sind da. Ja, also wenn ihr zu Hause was Teures hängen habt, ja, seid vorsichtig. Und ich finde, wenn man so diese Geschichte hört, dann stelle ich mir die Frage, ey, wie konnte das passieren? Über so viele Jahre, so viele Bilder, wie konnte dieser Schwindel so lange gut gehen? Und Beltracchi, der hat in einem Interview eine ganz einfache Antwort auf diese Frage. Die gesamte Kunstwelt hat sich blenden lassen, weil alle wollten, dass diese Bilder echt sind. Experten, Händler, Auktionshäuser, Liebhaber. Keiner hat es jemals zugegeben, aber alle haben sich von dem potenziellen Wert dieser Bilder blenden lassen. Und ist es nicht verrückt, wie das unsere Urteilskraft, unsere Urteilsfähigkeit beeinträchtigt, wenn wir glauben, da ist was, da ist ein Schatz, wenn wir was sehen und uns geht das Herz auf, so das ist mehr als, okay, das ist wertvoll, sondern das hat eine Rückwirkung auf mich, das macht was mit mir, mit meinem Innern. Und darum sind die Kunstexperten auf diese 300 Fälschungen reingefallen. Und darum müssen wir vielleicht die Definition ein bisschen anpassen. Ja? Anbetung bedeutet, etwas oder jemanden einen ultimativen Wert zuzuschreiben, der dadurch Einfluss auf unser ganzes Wesen hat. Die Dinge, die wir anbeten, die machen was mit uns. Davon bin ich fest überzeugt. Die machen was mit unserem Innern, mit unserem Herz, mit unserer Seele. Und Anbetung ist keine ferne Lebenspraktik, die man nur in der Kirche oder an einem bestimmten Ort durchführt. Jeder Mensch betet was an. Und jeder von uns ist auf der Suche nach einem echten Schatz. Und nicht nur im Keller, sondern wirklich im Leben, was ganz nah dran ist. Und von diesem Schatz, da hoffen wir uns Sicherheit, Anerkennung, Macht, vielleicht Trost. Das geschieht unterbewusst und ungesteuert, aber ich glaube, viel zu häufig fallen wir bei der Suche danach auf Fälschungen rein. Und früher oder später hinterlassen sie Spuren in unserem Leben, weil das macht was mit uns. Und ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, an dem mir bewusst wurde, welche Spuren meine Suche in meinem Leben nach Anerkennung hinterlassen hat. Ich war 19 Jahre alt, ich saß auf dem Balkon meiner WG und ich habe Hannah, meine Frau, angerufen und ich musste ihr sagen, ey Hannah, ich habe keine Freunde mehr. Ist keiner mehr da. Und das war auch wirklich so. Ich bin mit 17 in die USA gegangen als Austauschschüler. hatte da eine schwierige Zeit in der Gemeinde, es war sehr, sehr konservativ, ich hatte überhaupt keine Freiheiten. Als ich nach Hause gekommen bin, nach Deutschland und zurück in die Paulusgemeinde gegangen bin, in die Jugend, da habe ich einfach keinen Anschluss gefunden. So dieser Ort, der war irgendwie nicht mehr der oder so, wie ich ihn verlassen hatte. Und dann habe ich mich sehr schnell auf die Suche nach Anerkennung gemacht, neue Freunde gesucht und ich habe mich echt in ungesunde Freundschaften investiert. Und als ich aus dem Jahr USA wiedergekommen bin, habe ich nicht gedacht, boah, dieses Jahr fahre ich meine Freundschaften richtig an die Wand. So, das sagt keiner. Das waren einfach ganz, ganz viele kleine Schritte und Kompromisse. Und dann lernte ich irgendwann Hannah kennen. Die lebt in Frankfurt, wir wurden älter und ich habe gemerkt, okay, das kann richtig was werden. Das ist so eine krasse, besondere Person. Ja, mein neuer Schatz in meinem Leben. Und und durch sie habe ich gemerkt, ey, das kann es nicht sein. Das sind keine richtigen Freunde. Und es gibt ja noch diesen Gott, diesen Jesus, dem ich nachgefolgt bin. So, da muss ich wieder ran. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Beziehung. Meine Freunde waren nicht begeistert und es hat nicht lange gedauert. Dann war auch irgendwann keiner mehr übrig. Ich hatte Hannah, ich hatte meine Familie und das war's. Das war ziemlich einsam. Und im Leben der Samariterin, die Frau, der Jesus am Brunnen in Sichar begegnet, ich glaube, die war auch einsam. Von der Begegnung wird in Johannes Kapitel 4 berichtet. Jesus ist auf der Durchreise und da steht, dass zur sechsten Stunde, also mittags um 12, sie zum Brunnen geht, um Wasser zu holen und Jesus ihr dort begegnet. Und jeder normale Mensch, ja, wäre zur damaligen Zeit morgens oder abends zum Wasser holen gegangen, wenn es nicht so heiß ist, ja. Doch ich glaube, oder wir wissen beim Lesen dieser Geschichte, dass es einen Grund gibt, warum diese Frau in der prallen Mittagshitze zum Wasser holen geht. Denn sie lebt mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und das ist vielleicht heutzutage völlig normal oder der Standard, aber damals war das was ganz anderes. Damals war das ein absoluter Verstoß gegen den Moralkodex. Und würde diese Beziehung bekannt werden, wäre nicht nur Scham und Ausgrenzung die Folge, sondern offene Anfeindung und wahrscheinlich auch Gewalt. Und darum lag es im Interesse dieser Frau, niemandem zu begegnen, damit ihre heikle Beziehung verborgen bleibt. Und es gibt vielleicht gute Gründe, warum sich diese Frau für ein loses Zusammenleben mit diesem Mann und gegen eine Ehe entschieden hat. Denn wir lesen, dass sie zuvor 5-mal verheiratet war. 5-mal hat sie sich Hoffnung gemacht, dass die nächste Ehe endlich Sicherheit und Liebe und Anerkennung bringen würde. Aber es kam irgendwie anders. Und wir wissen auch nicht, warum die Ehen vorzeitig beendet wurden, aber 5-mal wurde sie in die Wüste geschickt. Und irgendwann war da der Punkt erreicht, wo sie gesagt hat, ihr könnt mich alle mal. Ich suche jetzt mein Glück in dieser losen Beziehung mit diesem neuen Mann. Und ich stelle mir vor, dass diese Frau seit Jahren zu diesem Brunnen kommt. Und wenn sie dort am Brunnen steht, dann wird sie vielleicht jedes Mal aufs Neue erinnert, wenn sie da ganz alleine ist in der prallen Hitze, dass sie für ihren ultimativen Schatz, Beziehung um jeden Preis, vielleicht einen zu hohen Preis bezahlt hat. Und wir lesen das und wir können uns fragen, okay, was machen wir jetzt mit dieser Frau? Was will die uns sagen? Es wäre leicht, sie einfach als Dummerchen abzustempeln, ja, die im Gegensatz zu mir die Vergebung Jesu so richtig nötig hat. Ja. Ich glaube, dazu tendieren wir, aber das wäre zu leicht. Ihre Sehnsüchte, ihr Streben nach Glück, so das Gefühl von Enttäuschung, 5-mal, die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal anders wird, das sind alles Emotionen, ich glaube, die kennen wir. Ich kenne sie sehr gut. Vielleicht nicht im Bereich Beziehung, aber in anderen Dingen. Und wir werden immer wieder damit herausgefordert, genau mit diesen Gedanken. Und dass wir diese Gedanken haben, dass wir uns so fühlen, das ist erstmal nichts Negatives, denn es ist menschlich. Aber öfters, als wir es gerne hätten, bringen sie unser Leben ins Wanken. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie reagieren wir darauf? Woran halten wir fest? Wo befindet sich unser Schatz? Wem oder was sprechen wir in unserem Leben einen ultimativen Wert zu? Suchen wir die Gegenwart Gottes? Oder geben wir uns vielleicht doch manchmal mit einer schlechten Kopie zufrieden? Die entscheidende Frage ist wirklich, wen oder was beten wir eigentlich an? Für die Frau war es die Sicherheit der Beziehung. Für uns kann das ähnlich sein, aber es gibt noch so viele weitere Dinge. der Erfolg des Jobs, die Macht des Geldes, die Geborgenheit der Familie. Und egal was es ist, es hat damit Einfluss auf unser ganzes Wesen. Weil wir funktionieren nicht in Einzelteilen. Und wir sind auch mehr als die Summe unserer ganzen kleinen Teile. Und wenn wir irgendwie eine Schuld in unserem Leben haben, Sünde in unserem Leben haben, dann können wir das nicht einfach in irgendeine Garage parken oder in einer Bad Bank abgeben. So, das ist in uns. Und das berührt jeden Aspekt, jeden Teil unseres Lebens. Und Jesus erkennt genau das an der Frau. Und er will sie von ihrem Götzen befreien, der sie auch in allen anderen Lebensbereichen behindert. Ja, und solche Götzen, wie die Bibel das nennt, ich glaube, die hat jeder von uns. Sie beeinflussen, was wir tun, wer wir sind. Und das ist das Fatale an diesen Götzen. Am Ende fordern sie immer ein Opfer. Immer. Und sie machen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir uns von ihnen erhoffen. Dass wir frei werden, dass wir fröhlich werden, dass wir glücklich werden, dass wir getröstet werden. Sie machen uns unfrei und sie sperren uns in ein Gefängnis, aus dem man nur schwer wieder rauskommt. Und für die Samariterin ist ihr Gefängnis von Scham und Isolation geprägt. Und wahrscheinlich denkt sie, dass sie für den Rest ihres Lebens dort drin sitzen wird. Aber sie ahnt nicht, dass sie kurz davor steht, einen Menschen, einen Gott zu treffen, der alles für sie verändert, der ihr ganzes Leben radikal verändert. Jesus ist auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. Er sieht die Frau in der prallen Hitze am Brunnen und erkennt die Geschichte und die Vergangenheit. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, entscheidet er sich dafür, diese Frau aus ihrem Gefängnis zu befreien. Gib mir zu trinken. Jesus spricht die Frau an. Und er begegnet ihr an dem Ort, an dem sie eigentlich immer alleine ist. Ich glaube, das war schon ein verrückter Moment für sie. Aber das reicht noch nicht. Ja, sie ist noch schockierter, weil es ein Mann ist, der sie anspricht und sie eine Frau und das gehört sich nicht. Und dieser Mann ist auch noch ein Jude und sie eine Samariterin. Das sind Leute, die sich überhaupt nicht verstehen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und Jesus tut es trotzdem. Er geht den ersten Schritt auf sie zu und er fragt sie nach einem Schluck Wasser. Gib ihr zu trinken. Er geht nicht auf die Einwände der Frau ein, stattdessen wirbt er um sie. Er will Begeisterung für sich wecken und sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich nach Wasser fragen, denn ich habe das lebendige Wasser. Und auch da hält sich die Begeisterung der Frau in Grenzen und sie sagt, du hast ja nicht mal ein Gefäß, mit dem du Wasser schöpfen könntest. Ja, und man merkt so, die Frau ist geistig so ausgetrocknet, dass sie in ihren weltlichen Umständen, in denen sie gefangen ist, noch so weit davon entfernt ist, zu verstehen, wer dieser Jesus ist, wer diese Person ist, die vor ihr steht. Und Jesus, ja, lässt nicht locker, macht weiter und setzt noch ein Ausrufezeichen hinter seine vorherige Aussage. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Und Jesus sagt, ey, Frau, verstehst du das nicht? Ich bin das Gefäß. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich will nicht deinen physischen Durst löschen. Ich will es nicht bequemer für dich machen. Ich will, dass der Geist Gottes in dir lebt. Und ich will dir ewiges Leben schenken. Du suchst eine Beziehung, die dich rettet, aber es gibt nur eine Beziehung, die dich rettet. Und diese eine Person, die dir das geben kann, die dir die ultimative Beziehung schenken kann, die steht vor dir. Das bin ich. Das ist Jesus. Und nur Jesus. Und die Frau denkt sich, das hört sich erstmal verlockend an, ja? Und sie sagt, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben. Und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und wieder, so die geistlichen Sinne der Frau sind so abgestumpft, dass sie Jesus nicht erkennt. Und für mich wirkt das so, als würde die Frau irgendwie an ihrer Gefängniszelle stehen, aus dem Fenster gucken und sich an den Gitterstäben ihrer Gefängniszelle festhalten. Und sie ist so nah dran, dass sie gar nicht merkt, dass sie irgendwas abhält, dass sie da nicht durchgehen kann und dass die Tür rechts neben ihr sperrangelweit aufsteht. Sie sieht Jesus, sie hört, was er sagt, aber sie kann sich nicht befreien. Und ich glaube, so geht es uns manchmal. Ja, wir klammern uns so sehr an Dinge, denen wir einen ultimativen Wert zuschreiben. Und vielleicht merken wir es gar nicht mehr, weil sie schon längst Alltag geworden sind. Und wir sind so dicht dran, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können oder gar nicht mehr realisieren, dass es ein Fremdkörper ist. Und sie halten uns davon ab, dass wir erkennen, wer Jesus ist und dass wir mit all unseren Sehnsüchten immer, zu jeder Zeit in seine Gegenwart treten können. Und dann sagt Jesus einen Satz, der wandelt so die ganze Geschichte, ja, da ändert sich die Richtung. Und er sagt, geh, ruf deinen Mann. Und wir wissen, ey, boah, der sitzt richtig. Das trifft die Frau. Weil sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, das stimmt. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Boah, Jesus berührt so den wundesten Punkt, den diese Frau hat. Den wundesten Punkt. Und er wirft so Licht auf diesen dunklen Bereich des Lebens dieser Frau. Aber das Schöne am Licht Jesu ist, dass es nicht verschreckt, dass es nicht sagt, ich habe jetzt deine Sünde aufgedeckt, deal with it, sondern dass er sagt, ey, das ist ein warmes Licht, ein freundliches Licht. Näher dich diesem Licht. Komm zu mir. Das ist eine echte Einladung. Und er berührt die Gitterstäbe dieser Frau, an denen sie mit ihren Händen krampfhaft festhält. Und da merkt man, ey, Jesus hat diese Frau zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Er will sie aus ihrem Gefängnis befreien und dazu braucht es vielleicht diesen kleinen Aua-Moment. Sie realisiert, dass dieser Mann sie durch und durch kennt und trotzdem an ihr interessiert ist. Was ist das für ein Geschenk, was wir in Jesus haben? Und dann fragt sie was, ja, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Sie fragt, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Auf dem Berg, an dem die Samariter beten oder im Tempel in Jerusalem? Vielleicht geht sie davon aus, dass sie als Samariterin keinen Zugriff zu dieser Beziehung hat, weil sie weiß, dass Jesus ein Jude ist. Und dann sagt Jesus was Besonderes, was mit Durchschlagskraft. Er sagt, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Boah, das ist so ein erschlagener Text. Und ich habe nicht alle Antworten auf diesen Text. Ich verstehe nicht im Detail, was da gesagt wird, aber was ich weiß, ist, dass Jesus sagt, ey, es ist völlig egal, wo ihr anbetet und wie ihr anbetet. Die entscheidende Frage ist, wen betet ihr an? Und er sagt, hier in meinem Ort, da wo ich bin, das ist der Ort, wo echte Anbetung stattfindet, in Wahrheit und im Geist. Anbetung bedeutet, den ultimativen Wert Gottes zu erkennen und zuzulassen, dass er Einfluss auf das ganze Wesen, auf das Herz und auf den Verstand hat. Und echte Anbetung ist zutiefst emotional und basiert auf einem unverfälschten Blick auf Gott. So Herz und Verstand, die spielen da zusammen. Und Anbetung hat nur mit einer Person zu tun, mit nur einer Person, und das ist Jesus. Und dann checkt die Frau es, ja. Ich glaube, dann hat sie es kapiert. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und dann sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Und die Frau, ja, an der Jesus jetzt so lange dran ist, die versteht, wer er wirklich ist und was er auch für sie bedeutet. Und diese Begegnung, die hat nicht nur einen Platz in der Ewigkeit verändert, sondern auch ihr Leben in der Gegenwart. Sie geht sofort vom Brunnen in ihr Dorf und erzählt allen Menschen, dass sie dem Messias begegnet ist. Und die Begründung dafür ist, dass er all ihre Geheimnisse kennt. Die Erfahrung mit Jesus ist für die Frau ein Startpunkt in der Beziehung mit ihm. Aus Scham und Isolation wurde Annahme und Freiheit. Die Außenseiterin wird zu einem strahlenden Zeugnis der Gnade Gottes. Und wer Gott erkennt und seinen Wert für wahr befindet, ja, wer in Wahrheit und im Geist anbetet, den führt er aus dem Gefängnis der Abhängigkeit in die Freiheit der Anbetung. Und ich bin mir sicher, hier in der Gemeinde gibt es unendlich viele Geschichten von Leuten, die genau das erlebt haben. Und das ist das Schöne, darum liebe ich Gemeinde, darum liebe ich es, wenn ältere Generationen und jüngere Generationen zusammenkommen und gegenseitig sich erzählen, ey, ich habe gemerkt, dass Jesus nicht nur ein Gott ist, zu dem ich Ja sagen kann, sondern dass es auch ein Gott ist, der Dinge verändert, der freisetzt, der einfach gut ist. Und ich fände es cool, ein paar Geschichten davon zu hören, aber dafür ist leider keine Zeit. Aber es macht mir richtig Mut, wenn ich das höre. Ja, das bewegt was in mir, wenn ich es bei mir in der Gemeinde mache. Und es zeigt auch ganz deutlich in all den Zeugnissen, dass Veränderung immer ein Prozess ist. Veränderung passiert nicht von heute auf morgen, sondern so wie wir uns in kleinen Schritten von Jesus wegbewegen, so bewegen wir uns auch in kleinen Schritten wieder auf ihn zu. Und es ist wichtig, dass wir im Vertrauen auf Jesus mutige Glaubensschritte gehen, so wie die Frau es getan hat. Sie geht los, weil Jesus sie frei gemacht hat, weil Jesus um sie geworben hat, weil sie Ja gesagt hat. Und diese Entscheidung für Jesus ist der Startpunkt. Ja, und ihre Beziehung und auch unsere Beziehung, wenn wir Ja sagen, zu Jesus, sind nicht plötzlich ohne Probleme, sind immer noch sehr herausfordernd. Und es verändert sich nicht auf Anhieb alles. Aber Anbetung führt dazu, dass unsere Beziehung mit Menschen und mit Gott geordnet sind. Weil wir bei Jesus die ultimative Beziehung finden. Und ich glaube, wir alle wissen, wir alle können dazu stimmen, dass glückliche und gesunde Beziehungen mit Menschen das Beste aus uns herausholen. Ich glaube, da kann jeder mitgehen. Aber das passiert nicht von alleine. Das ist ein Prozess, der niemals endet. Und es ist auch eine Einstellung. Ja, Anbetung ist ein Lebensstil. Und dabei müssen wir uns immer wieder ganz bewusst mit unseren Emotionen, mit unserem Verstand auf Jesus fokussieren. Und ein Lebensstil der Anbetung ist davon geprägt, dass wir uns beim Bibellesen, im Lobpreis, in der Stille, im Gebet, beim Spazierengehen, auf der Arbeit, bei der Zeit mit der Familie, ja, egal wo wir sind, was wir tun, immer wieder seine Gegenwart suchen und uns die Frage stellen, okay, heute an diesem Tag, in dieser Situation, wen bete ich an? Wer ist gerade in diesem Moment meine Nummer eins? Und ich bin Gott unendlich dankbar, dass Hannah in meiner Enttäuschung damals da war, ja, als ich einsam war. Keine Ahnung, wo ich sonst heute gewesen wäre. Aber ich musste auch schmerzlich feststellen, dass sie alleine, als meine Freundin damals und jetzt Frau, dass sie alleine mich nicht retten kann. Ich hätte meine ganze Sehnsucht nach Anerkennung und nach Trost und allem, was mir gefehlt hat, auf Hannah werfen können, auf sie projizieren können und es da suchen können. Aber es war eine Leere da, die hätte sie niemals ausfüllen können. Das hätte kein Mensch gekonnt. Und ich glaube, diese Leere, die tragen wir oft in uns herum und das kann niemand ausfüllen. Keine Ehepartner, keine Freunde, keine Kinder, keine Eltern. Das kann nur Jesus. Aber das Wundervolle, das Großartige an unserem Gott, ja, ist, dass eine Entscheidung für ihn immer auch eine Entscheidung für gute und gesunde Beziehungen ist. Es ist nicht entweder Gott oder mein Ehepartner. Es ist ein, ey, ich entscheide mich für Jesus, weil ich mich auch für meinen Ehepartner entscheide. Und weil ich will, dass Jesus Sachen ausfüllt, ja, Schritte geht, die ich noch nicht gehen kann. Er mir Mut zuspricht in den Dingen, wo ich nicht mutig bin, damit das Beste für meine Beziehung dabei rausspringt. Vielleicht hast du dir schon länger keine Gedanken mehr darüber gemacht zum Thema Anbetung. Vielleicht auch, weil alles bei dir gut läuft. Ja, du hast keine großartigen Lebenskrisen in deinem Leben. Du kommst regelmäßig in die Gemeinde, du bist umgeben von vielen anderen Christen, du singst im Lobpreis mit und du betest und bist irgendwie Teil. Du hast das Gefühl, du bist nah genug dran. Aber vielleicht fühlst du dich nah dran und bist doch nicht richtig dabei, weil du einem anderen Götzen hinterherläufst. Und es ist schon so normal geworden, dass du die Fälschung nicht mehr vom Original unterscheiden kannst. Und wenn wir so dieses Bild sehen, ja, dann stell ich mir immer vor, okay, was ist in meinem Leben im Moment aktuell? Was hängt da bei mir an der Wand? Was macht mich glücklich? Worauf steuere ich zu? Was sind meine Ziele? Wo kann ich vorsitzen und es macht mich total ruhig und es füllt mich aus und es gibt mir Zuversicht? Und wo sitze ich manchmal vor? Was macht mir Angst und nimmt mich irgendwie so in Anspruch, dass ich gar keine Zeit habe, mich auf irgendwelche anderen Sachen zu konzentrieren? Vielleicht ist heute die Gelegenheit da, ein paar Sachen richtig zu sortieren. Ja, du kannst deine Hoffnung ganz auf Jesus richten, auch was Beziehungen angeht, denn so er ist die einzige Person, die uns diese ultimative Beziehung bieten kann. Und vielleicht ist heute auch der Schritt oder irgendwann vielleicht heute der erste Gedanke darüber, dass du mal zu deinem Ehepartner oder zu deinen Kindern oder zu deinen Freunden sagst, ey, du kannst mich nicht retten. Du alleine, du kannst mich nicht retten. Ich glaube, es entlastet ganz, ganz viel, wenn ihr sagt, ey, ich habe mich für Jesus entschieden. Und Jesus ist meine Nummer eins. Das ist nicht, weil er mir wichtiger ist als du, ja, weil du die Nummer zwei bist, sondern weil er mir alles geben kann. Und ich alles für dich möchte, was er mir gibt. Ich glaube, wenn wir da uns in unser Leben umgucken und gucken, ey, wo hänge ich eigentlich viel zu fest dran? Was ist eigentlich schon lange meine Nummer eins? Wo bin ich schon lange so vereinnahmt, dass ich Jesus eigentlich nur noch durch diese Gitterstäbe sehen kann? Vielleicht ist heute der Schritt, wo du darüber nachdenken kannst. Und vielleicht ergibt sich ja auch auf der Heimfahrt im Auto die Gelegenheit. Wie schön wäre das für diese Glaubensgemeinschaft hier, wenn wir unsere Fälschungen abhängen und in jedem Leben klar ist, ey, meine Nummer eins, das einzige Original, das ist Jesus. Was würde das verändern? Für Beziehungen, für diesen Stadtteil, für das Umfeld, für dich? Das ist echt schön. Das ist eine sehr schöne Vorstellung für mich. Und Anbetung, da kann man viel drüber hören, aber es ist auch immer was, was sofort praktisch werden kann. Und darum finde ich es so schön, dass wir heute Abend mal feiern, dass wir gleich eine Zeit der Anbetung haben, aber auch eine Zeit der Gemeinschaft, in der wir unseren Glauben bekennen und Gottes Gegenwart suchen. Wir hören jetzt ein Lied als Übergang zum Abendmahl. Und vielleicht nehmen wir einfach noch mal ein paar Minuten Stille für uns und stellen uns vor, wir sitzen auf dieser Bank und schauen so an der Wand entlang, wo alle unsere Gemälde hängen, alles, was uns wichtig ist, ja, die Schätze unseres Lebens. Und dann können wir vielleicht darüber nachdenken, ey, wo muss ich was neu sortieren? Gott ist immer gut, Gottes Licht ist immer einladend. Und er hat alles für dich gegeben. Er ist den ersten Schritt auf dich zugegangen und er ist das einzige Original. Und Heiliger Geist, wir beten jetzt, dass du unseren Herzen was anstößt, dass du dich offenbarst als die ultimative Beziehung, dass wir Schritte auf dich zugehen können, weil wir wissen, dass du den größten Schritt schon gegangen bist auf uns zu. Wir wollen diese Gnade in Anspruch nehmen, wir wollen sie erleben und wir wollen, dass das durch uns auch in unsere Beziehung strömt. Wir beten, dass Sachen geordnet werden, die geordnet werden müssen. Und dass wir den Mut finden, Sachen anzusprechen. Und dass wir erleben, was du einfach für ein guter Gott bist. Nicht nur in Gedanken, in Vorstellungen der ganz persönlichen Anbetung, sondern in der Anbetung unseres Alltags. In unseren Beziehungen, in unserem Handeln, in den Worten, die wir in den Mund nehmen. Und ich danke, dass diese Hoffnung damals sich offenbart hat und für uns in alle Zeit ewig vorhanden ist. Danke Gott. Amen.